Vis-à-vis. Thomas Bausch ist Professor für systematische Botanik und Pflanzengeographie an der FU Berlin. Und vor allem leitet er den Botanischen Garten. Er ist Direktor dort und auch das Botanische Museum. Sie sind also Wissenschaftler, Herr Bausch, und Sie sind Organisator eines der schönsten Gärten. Ich kann wohl sagen, nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Republik, in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und Sie sind sich auch nicht zu schade, mal den Spaten in die Hand zu nehmen. Heute Morgen war es soweit, um auszupflanzen, auszusetzen und das mitten im Herbst. Was war der Grund dafür, Herr Bausch?
Der Grund war die Duftskabiose. Die Duftskabiose ist eine der Verantwortungsarten in Deutschland. Das sind Pflanzen, die auf der roten Liste stehen, also gefährdet sind und gleichzeitig ihren Verbreitungsschwerpunkt bei uns haben. Sprich, wir haben große Verantwortung für das Überleben dieser Arten. Jetzt gibt es seit einiger Zeit schon ein Programm, das nennt sich Wildpflanzenschutz Deutschland, in dem ein Netzwerk botanischer Gärten, so auch der Botanische Garten Berlin, aktiv ist, um Artenschutz auch aktiv zu betreiben. Das beginnt eigentlich dabei, dass Saatgut von noch verbliebenen Populationen eingelagert wird, gesichert wird. Das machen wir in hier der Dahlemer Saatgutbank. Das ist die größte und älteste Saatgutbank für Wildpflanzen in Deutschland. Und das soll ja nicht nur dazu dienen, sozusagen als Backup gesichert zu sein, sondern wir wollen damit ja auch etwas anfangen. Und das war der Hintergrund für die Aktivität heute Morgen. Diese Duftskabiose ist eine Pflanze, die auf Sandböden in Berlin und Brandenburg vorkommt. Früher sehr viel häufiger war. Es gibt in Berlin noch eine einzige Restpopulation, im Havelland noch zwei. Und wir haben ja dann gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von der Stiftung Schlösser und Gärten und auch der Stiftung Naturschutz Berlin identifiziert, dass einzelne Magerrasen, die auf der Fraueninsel vorhanden sind, sehr naturnahe Flächen gut geeignet sind, um dort die Art wieder ansiedeln zu können und quasi praktischen Artenschutz zu betreiben. Wir hatten dann identifiziert, uns genau überlegt mit wissenschaftlicher Grundlage, denn man kann ja nicht einfach irgendwas irgendwo aussehen. Es geht ja darum, auch zu überlegen, wie ist die genetische, innerartliche Variabilität, welche Populationen kommen dafür in Frage. Dann auch klar, es muss ja die entsprechenden Genehmigungen geben, das Saatgut auch zu entnehmen aus der Natur, weil es ja eben vom Aussterben bedrohte Arten sind, die auch nur noch in Schutzgebieten vorkommen. Das heißt, das ist eigentlich alles schon passiert und dann wurde ganz gezielt von Spenderpopulationen im Havelland Pflanzenmaterial angezogen, 100 Individuen in diesem Fall mit natürlich einem Jahr Vorlauf dann. Ja, und jetzt war es soweit. Wir haben die Töpfe ins Auto gepackt, zur Fraueninsel gebracht und auf einer Fläche an der Meierei, das ist dort ja ein Magerrasen, der eben sehr genau das Habitat ist, wo diese Art von Natur aus auch vorkommt, ausgepflanzt und hoffen jetzt, dass sie sich dort wohlfühlt, selbst reproduziert, ansiedelt und eine stabile Population aufbaut.
Eine Insel sozusagen für den Artenschutz?
Naja, Insel, es soll nicht eine Insel bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich würde es eher als Mosaikstein bezeichnen, denn Arten müssen ja die Populationen auch miteinander in Verbindung stehen. Es braucht genetischen Austausch und so weiter. Wir haben jetzt hier bei dieser Pflanze eben, weil sie quasi für unsere Region Berlin-Brandenburg auf der Kippe steht, so eine erste Maßnahme ergriffen. Ich würde das eher als Startpunkt sehen. Die Schwierigkeit ist auch, geeignete Lebensräume zu finden, wo ja der Aufwand, und das ist natürlich viel Aufwand, auch diese Arten anzuziehen, dann auszupflanzen, zu schauen, dass sie sich etablieren, auch eine Chance haben. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass auch dieser Lebensraum erhalten bleibt für die Zukunft.
Wenn diese Skabiose weiter lebt und sich vermehrt, woran erkenne ich sie denn, wenn sie mal außerhalb der Insel, vielleicht im Südwesten, aber vielleicht auch ganz woanders, im Südosten, glaube ich, gibt es auch noch ein Vorkommen, wenn ich sie mal sehe, woran erkenne ich die?
Ja, das ist eine Art, die relativ spät im Sommer blüht. Skabiosen gehören zu den Kardengewächsen, haben solche Köpfchen mit einzelnen Blüten, die violett aussehen, sind jetzt eigentlich mit einer der letzten einheimischen Pflanzen, die noch blühen. Also jetzt, selbst heute hatten noch ein paar Pflanzen eben Blüten drauf, das fängt im August so weiter an, haben einen intensiven Geruch, da kann man es auch. Und dann, ja, Bestimmungsbuch in die Hand nehmen, da kann man es dann auch bestimmen. Es gibt verschiedene, ein halbes Dutzend Skabiosenarten in der einheimischen Flora, aber dann kann man anhand der morphologischen Merkmale auch schon ganz gut erkennen, welches die Duftskabiose ist.
Artenschutz gut und schön, aber jetzt haben Sie eine Art dort besonders herausgenommen von wie viel mehreren tausend in Deutschland und wie viele von denen sind bedroht und sind bald nicht mehr da, wenn man gar nichts macht oder zu wenig macht. Eine Art, reicht es?
Das ist natürlich das Problem. Es ist ein Anfang. Wir haben auch gezielt eine Art, die typisch ist für Berlin. Stellen Sie sich vor, die Pflanze wurde von Alexander von Humboldt mal im Tiergarten gesammelt. Das ist eine Weile her. Aber das zeigt auch, dass das schon ja etwas Besonderes ist. Es ist wirklich typisch hier für die Sand, für Böden in der Region. Und die Fauninsel ist natürlich auch ein besonderer Ort, wo wir sagen, ja, das hat eine Strahlkraft. Wir wollen damit natürlich auch ein Zeichen setzen, zusammen mit den Partnern, eben der Stiftung Schlösser und Gärten und der Stiftung Naturschutz Berlin. Und insofern würde ich das als Auftakt sehen. Eines ist vielleicht auch noch wichtig, dieses Programm WIPS, Wildpflanzenschutz Deutschland, ist ein Verbundprojekt, wo wir nicht nur wenige, sondern derzeit 400 Pflanzenarten, die alle auf der roten Liste stehen, nach einem gewissen Prioritätenkatalog zumindest in die Langzeitlagerung bringen, sprich Saatgut erstmal bewahren. Das ist in vielen Fällen auch Feuerwehr, wo man sich genau auch in Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden, mit Verbänden, mit engagierten, interessierten Personen, die in Naturschutzverbänden zum Beispiel tätig sind, die wissen, aha, da gibt es irgendwo die letzten Populationen noch, wo wir dann erstmal suchen, da haben wir noch gar nicht geplant, wie Wiederansiedlung laufen könnte, weil es braucht, wie gesagt, die geeigneten Flächen dazu, aber wo man zumindest das Saatgut mal sichern kann, was wir bei uns tun, eben bei minus 20 Grad denn aufbewahrt, das ist für eine ganze Weile keimfähig und insofern hoffe ich natürlich, dass wir mehr und mehr auch dahin kommen, das programmatisch anzugehen. Das ist ja auch letztlich, was die Umweltpolitik in der Europäischen Union zum Beispiel, eben dieses Restaurationsgesetz ist ja jetzt auf den Weg gebracht, dass Lebensräume wiederhergestellt werden sollen. Also da gibt es Rückenwind aus Gesellschaft und Politik. Aber wir sind momentan, glaube ich, in so einer Phase, wo wir versuchen, jetzt in Deutschland zum Beispiel, das erstmal zu sichern, was noch da ist und können dann ein bisschen durchatmen und mit hoffentlich noch mehr Unterstützung, Ressourcen, die braucht es in jedem Fall, dahin kommen, das auch mehr dann in der Praxis umzusetzen. Wenn Sie das vielleicht noch sagen, es ist natürlich auch immer ein Punkt, man spricht im Artenschutz davon, was ist ex situ, also außerhalb des natürlichen Standortes und was ist in situ. Wir brauchen das, den Lebensraumschutz, das geht vor. Also innerhalb der natürlichen Lebensräume Arten zu erhalten in Schutzgebieten, das ist die erste Priorität. Wir haben nur leider die Situation, dass das alleine nicht mehr reicht, weil die Verluste so extrem sind, weil an vielen Stellen, insbesondere ja im Flachland, also eigentlich der gesamte norddeutsche oder der nordostdeutsche Raum hier um Berlin herum, die Bestandssituation von vielen Arten so kritisch ist, dass wir eben solche aktiven Maßnahmen ergreifen müssen, damit die Populationen nicht vollends aussterben, schneller als wir das überhaupt dokumentieren können.
Nun kann man ja fragen, Natur verändert sich, Arten kommen, Arten verschwinden. Was macht das jetzt so prekär, die Situation?
Ja, es ist das Ausmaß, in dem wir sind. Das ist genauso wie bei der Klimakrise. Es gibt immer Fluktuationen. So ist es in der Natur natürlich auch. Das, was wir heute an Artenvielfalt vor uns haben, ist ja das Ergebnis von jahrmillionenlanger Evolution. Das heißt, Arten entstehen, Arten verschwinden. Das Problem ist aber, dass das Aussterbelevel, was wir heute haben, um den Faktor 1000 über dem ist, was normalerweise vorkommt. Und das ist eben das Prekäre daran, dass das eine Dimension erreicht hat, was natürlich auch der Hintergrund ist, unser menschliches Einwirken, dass man da nicht mehr ganz ruhig zusehen kann, weil es eben so schnell geht, dass dann eben die Überlebensfähigkeit von Arten nicht gegeben ist. Und Sie müssen auch eines noch bedenken. Das Funktionieren von Lebensräumen hängt von Artenvielfalt ab. Das ist ja auch eine Stabilität, die in natürlichen Ökosystemen erreicht wird durch ihre Arten. Das ist das eine. Und wenn man dann auf die Biodiversität, die drei Ebenen, das ist die Ökosystemvielfalt, das ist die Artenvielfalt, das ist die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Wenn wir uns die dritte Ebene anschauen, das ist ja das Evolutionspotenzial innerhalb von Arten. Wir wollen da ja keine Glocke drüber machen und Naturschutz so verstehen, da darf niemand irgendwas anrühren. Wichtig ist, das Evolutionspotenzial von Arten zu erhalten. Und das ist umso wichtiger, wenn wir Klimawandel haben, wenn wir Änderungen von Umweltbedingungen. Das ist ja nicht nur eine Temperaturerhöhung. Das kann sein, dass sich ja Niederschlagsverteilung verändern. Ne? Das ist eine Mixtur von unterschiedlichen Umweltparametern, die sich ändern kann.
Da braucht man resistente Arten, Arten, die damit besser umgehen?
Resistent würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Population oder eine Art mit ihrer genetischen Vielfalt hat eben ja Individuen, die unterschiedliche Möglichkeiten haben, mit Umweltfaktoren klarzukommen. Und das ist sozusagen das Reservoir. Da wird dann, je größer die Vielfalt ist, immer jemand dabei sein oder werden Individuen oder Populationen dabei sein, die unter auch nicht ganz vorhersehbaren Umweltbedingungen dann besser angepasst sind. So funktioniert ja Evolution. Das heißt, aus einer Grundvielfalt an Mutationen kann selektiert werden, kann Anpassung entstehen. Und ich glaube, es geht genau darum, dass eben diese Evolutionsfähigkeit erhalten bleibt und dazu braucht es genetische Vielfalt. Das Gleiche haben Sie, wenn man zum Beispiel an Kulturpflanzen denkt und Pflanzenkrankheiten, Pflanzenschutz. Da gibt es dann immer einzelne Genotypen oder Sorten auch, die resistent sind gegenüber phytopathogenen Pilzen zum Beispiel. Wenn man jetzt man weiß nie, welche Pathogene kommen in der Zukunft. Wenn man das einschränkt auf eine ganz enge genetische Basis, dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn man auch Kulturpflanzen haben will, die dann fit sind, um auch solchen Verhältnissen eben etwas entgegensetzen zu können. Und das ist genau das Prinzip, warum Vielfalt ja auch Sicherheit bietet.
Das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio mit Professor Thomas Bausch, dem Chef des Botanischen Museums, dem Direktor hier auch des Botanischen Gartens. Wir haben jetzt über die Natur gesprochen und dass die Natur Artenvielfalt braucht. Ich muss mal ganz direkt fragen, braucht denn der Mensch das auch? Er sorgt offenbar dafür, dass die Artenvielfalt sich dramatisch verringert, aber kann er womöglich auch ohne diese Artenvielfalt leben?
Das ist eine philosophische Frage und eine praktische Frage.
Erstmal praktisch.
Wir fangen bei der praktischen Frage an. Stellen Sie sich vor, wir haben, und das ist wieder das Thema Pflanzen, Menschen und Pflanzen haben eine ganz enge Beziehung. Das machen wir uns vielleicht nicht unbedingt so klar, aber stellen Sie sich vor, es müsste jeder jeden Tag nur Spinat essen und es gibt nichts anderes. Dann hätten wir eine Art. Ich glaube, das wird auf die Dauer ziemlich langweilig und vielleicht auch nicht sehr gesund. Es müsste jeder eine Obstsorte essen und es gibt nicht die Vielfalt an Dingen. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, wo man sagt, ja, auch da, Vielfalt trägt natürlich dazu bei, dass eine Ernährung gesund ist, dass auch ein Wohlbefinden einhergeht. Das ist eben schon die Bedeutung, die einfach Artenvielfalt hat in den Ökosystemen. Wie gesagt, wir verstehen das mehr und mehr, dass eben das Zusammenwirken von Lebensgemeinschaften dann gut funktioniert, wenn Artenvielfalt vorhanden ist. Das sind natürlich dann auch immer spezifische Lebensgemeinschaften, die genau aufeinander abgestimmt sind, die sich herausgebildet haben. Aber wenn wir da sozusagen aus dem System immer weitere Bausteine rausnehmen, dann wird es irgendwann kollabieren. Und das ist natürlich etwas, was nicht gut ist. Was
unabsehbar auch ist.
Ne? Was nicht vorhersehbar ist, genau. Und insofern ist es natürlich einfach vernünftig, diese Vielfalt nicht zu nivellieren. Klar, ich meine, man könnte sich vorstellen, wozu braucht man Natur? Man lebt vielleicht in einem System, wo man gar nicht mehr draußen ist, wo man irgendwie das, was an Nahrungsmitteln existiert, in der Retorte oder in Gewächshäusern, alles indoor produziert.
Aber Herr Professor Borsch, jetzt sind wir bei der Philosophie. Viele Menschen empfinden vielleicht sich gar nicht mehr so nah dran an Natur.
Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das wollen oder vielleicht auch für diejenigen, die sagen, ach, ist mir nicht wichtig. Ich glaube, auch die betrifft das unbewusst, weil, und es gibt immer mehr Studien dazu, Gesundheit, Wohlbefinden und Vielfalt und Natur. Wir brauchen Natur. Wir haben es oft nur nicht rationalisiert, aber wir sind ja auch ein Lebewesen, was Teil dieses Systems ist. Und viele, wie gesagt, Studien, die auch sehr aktuell angestrengt werden, eben an der Schnittstelle zwischen Medizin, Psychologie, Biodiversitätsforschung, zeigen ganz klar, dass das Wohlbefinden und die menschliche Gesundheit auch davon abhängt, ob wir eben in einer ja angenehmen, inspirierenden, attraktiven Umgebung sind oder eben nicht. Und stellen wir uns vor, wir würden in einem Fabrikgebäude leben und da nie raus können. Ich glaube, das will niemand wirklich.
Was kann Mensch denn dafür tun?
Wir können eine ganze Menge dazu tun. Wenn wir an Berlin denken oder hier an unsere eigene vor der Haustür Natur. Das ist dieser Begriff, wo man sagt, ja, mal das anzuschauen, was noch da ist. Es ist ja nicht zu spät. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die Nachrichten sind ja voll von schlechten Nachrichten, wo man das Grausen bekommen kann und wo man auch depressiv werden kann. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Wir sollten schauen, es ist nicht zu spät, es ist eine ganze Menge noch vorhanden. Auch wenn wir an eine Metropole denken wie Berlin, die ja sehr grün ist, wo es viele Flächen gibt, auch in den Bezirken, in Grünanlagen. Es sind überall kleine Flecken, wo Arten, auch gefährdete Arten noch vorkommen. Die Fauninsel, wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen wollen, das sind natürlich Landschaftsparks, die groß sind. Aber auch hier, wenn ich denke an ja, den Bezirk Steglitz-Zehlendorf oder wenn ich an den Campus der Freien Universität denke, ne, da gibt es die Initiative, die von ja, Studierenden und Lehrenden gemeinsam ins Leben gerufen wurde, blühender Campus, einfach mal zu gucken. Auch auf dem Campus der Freien Universität gibt es rote Listearten an bestimmten Ecken, die in Rasenflächen vorkommen, die seit Jahrzehnten da wachsen, die niemand ausgepflanzt hat. Wo wir jetzt aber denken, ja, ist doch wichtig, das wahrzunehmen, sich dessen bewusst zu werden und darauf zu achten, dass die auch dort bleiben können und vielleicht die Bedingungen zu verbessern, dass die eine bessere Möglichkeit haben. Und so kann man im Kleinen anfangen, Dinge zu verändern, zu verbessern. Und ich denke, was eben ganz entscheidend ist, wir brauchen Wissen, wir brauchen auch in dieser ganzen Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsdiskussion wirklich das Bewusstsein über Artenvielfalt, Artenkenntnis. Das kann jede Person zu Hause machen und überall dort, wo ja, Entscheidungen anstehen, die irgendetwas mit Landnutzung zu tun haben, die mit Grünflächenpflege zu tun haben, die mit Planung von Flächennutzung zu tun haben. Da ist es eben von entscheidender Bedeutung, das zu berücksichtigen, was Biodiversität ist. Und das heißt, Wissen über Arten zu haben, welche gibt es, wo kommen die vor und das auch mit einzubauen. Und dann kann man, glaube ich, eine ganze Menge bewegen.
Ist ja interessant, dass Sie jetzt diesen Stadtraum erwähnt haben. Land verbindet man ja oft mit dem typischen Bild, da ist vielleicht Landwirtschaft, aber wenn man sich mal dorthin bewegt, ist ja oft Landwirtschaft verbunden mit einer Artenarmut. Man sieht immer dasselbe und wenig am Rande dieser großen Felder. Man hört auch übrigens gar nichts mehr, wenn man da reinlauscht, während man hier und da an Ecken in der Stadt durchaus man was hört und auch viele Farben sieht. Also das hat durchaus Sinn, jetzt im Kleinen seinen Teil mit zu tun und sich drum zu kümmern und für Vielfalt zu sorgen, auf dem Balkon, wenn es sein muss.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, Naturschutz kann nur funktionieren auf 100% der Fläche. Wir müssen uns Gedanken machen, wir leben ja in einer sehr intensiv genutzten und gestalteten Umwelt. Ich glaube, kein Quadratmeter Deutschlands ist frei von menschlichen Einflüssen. Und wir müssen eben drüber nachdenken, was machen wir eigentlich mit der Biosphäre, was machen wir mit der Artenvielfalt? Und wenn man sieht, ja, wo sind Organismen? Klar, was ist Stadt, was ist Garten? Ne, das ist ein dehnbarer Begriff. das zu respektieren, was dort ist und sowas auch ja letztlich zu pflegen oder Möglichkeiten, Räume, Freiräume zu schaffen, vielleicht auch für Natur, das ist notwendig. Und da kommt es auch vor allen Dingen in der Kulturlandschaft, die ja tausende von Jahren alt ist, darauf an, dass man das auch vernetzt tut. Ich glaube nicht, dass Naturschutz, und das ist eine ganz aktuelle Diskussion, die ja auch aus globalen Übereinkommen resultiert, wenn Sie daran denken, die Weltnaturschutzkonferenz mit dem ja, sogenannten Global Biodiversity Framework, also das Kunming-Montreal-Abkommen, das ja, ja vor einem halben Jahr etwa beschlossen wurde, sagt als Ziel 30% Schutzgebiete. Das wird in Deutschland schon schwierig.
Aber es ist erstmal was Positives.
Es ist was total Positives. Ich glaube, da kommt einiges in Bewegung. Ich denke aber auch, wir müssen schauen, auch in einem Land der Dichter und Denker, ich sage es jetzt mal so, wir haben da eine ziemliche Aufgabe vor uns. Wenn man sich jetzt vorstellt, 30% Schutzgebiete in Deutschland, das ist eine Herausforderung. Das wird wahrscheinlich so ohne weiteres praktisch gar nicht funktionieren. Das funktioniert aber dann, wenn man sagt, eine kleinräumige Landschaft zu respektieren. Und wenn Sie jetzt mal nach Brandenburg schauen oder in generell Landschaften, dann haben wir ja eigentlich historische Kulturlandschaften, die heißen, das sind Wälder, das sind Äcker, das sind Wiesen, das sind Feldraine. So, das sind Biotope, die teilweise auch gut vernetzt sind, denen ja viele Arten leben, wo gefährdete Arten auch leben. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier im Berliner Umland schauen, auf Sandböden, da ist ein Weg und dann sollte eigentlich zwischen dem Weg noch ein Streifen sein, 2-3 Meter, wo eigentlich nicht viel passiert, wo vielleicht mal Schafe drüber getrieben werden, wo einmal im Jahr gemäht wird. Solche sandigen Magerrasen, da sind viele rote Listearten zu Hause. Da ist Biodiversität, das sind auch viele Insekten, nämlich spezifisch angepasste Wildbienen, die nicht nur jetzt ihr Futterangebot haben, sondern die auch Lebensraum haben, weil sie vielleicht Erdnester bauen und Sandböden brauchen. So. Das ist wichtig, dass man das kennt, dass man das respektiert und dass man das pflegt. Da ist ganz viel an Artenvielfalt in der Landschaft. Was heute aber teilweise auch passiert, ist, dass das Ganze so entkoppelt wird, auch letztlich das Bewusstsein über Artenvielfalt und die Kenntnisse gar nicht da sind, dass solche Flächen umgebrochen werden, irgendwelche Blühflächen angelegt von Pflanzen, die hier gar nicht heimisch sind, wo man dann 2-3 Insektenarten vielleicht fördert, aber 10 spezialisierte Wildbienen und 3 rote Listearten der Blütenpflanzen zerstört. Das ist, glaube ich, die Problematik. Wir müssen schauen, was tun wir? Und das geht nur über Wissen über Artenvielfalt. Wo sind die Arten? Welche sind das? Und wie können wir damit umgehen? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da kann letztlich, klar, es kommt immer auf Handlungsspielräume an. Das kann im eigenen Garten anfangen. Das kann aber auch in der Aktivität, in der Gemeinde oder im Bezirk anfangen, indem man eben darauf achtet. Menschen, die Handlungsspielräume haben, darauf hinweist. Denkt mal, schaut mal hier, schaut mal dahin. Da lebt noch jemand. Vielleicht ist das wichtig, ne? Und ich glaube, da kann man sich einbringen und da gibt es viel mehr Möglichkeiten, als es vielleicht erstmal aussieht.
Sie haben sich ja Ihr Wissenschaftlerleben lang mit Pflanzen beschäftigt. Die können nicht demonstrieren, so wie Menschen das machen. Die können ja nicht mal sich artikulieren, so auf das, was wir hören, akustisch. Tut ihnen das manchmal ein bisschen weh? Eigentlich müssen die schreien, ne, diese Pflanzen.
Ja, da haben Sie durchaus recht. Das ist natürlich, wenn die Natur ja das kundtun könnte, wie sie behandelt wird, dann wäre das sehr schlimm. Auf der anderen Seite, klar, es ist eine Situation, vielleicht auch nochmal darauf zurückzukommen. Also das, was, und das ist ja nicht nur die Krisen, die Polykrisen, die wir haben, von Kriegen, von Klimakrise, von Biodiversitätskrise, von vielleicht hängt das auch alles irgendwo zusammen, dass wir es eben als Menschen auch ein bisschen übertrieben haben und mit diesem uns die Umwelt untertan machen, vielleicht vergessen haben, dass wir Teil des Ganzen sind und vielleicht mit mehr Respekt generell der Umwelt gegenüber und auch den Mitlebenden gegenüber besser klar kämen. Das ist schlimm, das ist schwierig. Und wenn man sagt, ja, also ich finde es persönlich auch oft sehr frustrierend, was gut tut, ist, sich eigentlich mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht dran zu arbeiten, dass sich Dinge ändert. Also das empfinde ich auch so als ja wohltuend, eben nicht die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja, warten wir mal ab.
Nicht wegnehmen, sondern lieber mal pflanzen. Ich bedanke mich für dieses Vis-à-vis-Gespräch bei Professor Thomas Borsch, dem Leiter des Botanischen Gartens in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Borsch.
Vielen Dank, danke für Ihr Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.